Öko? Logisch. Der Klimapodcast von Ökolution. Unbequeme Wahrheiten, saubere Lösungen und optimistische Visionen.
Warum ist Freiheit ein wichtiges Gut? Rechtfertigt die Klimakrise Eingriffe in die persönliche Freiheit? Und was bedeuten Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit für unsere Gesellschaft? Diese und weitere spannende Themen möchte ich heute mit Anna Schneider besprechen. Schön, dass du heute bei uns aus Berlin zugeschaltet bist.
Ja, hallo, ich freue mich.
Mein Name ist Elisabeth Zehetner, ich hoste den Podcast Ökologisch und freue mich, euch zuallererst wieder unseren heutigen Gast Anna Schneider vorzustellen. Sie ist renommierte österreichische Journalistin und Autorin. Aufgewachsen im Waldviertel in Niederösterreich, hat sie an der Universität Wien ein Studium der Rechtswissenschaften und der Kunstgeschichte absolviert. Im Jahr 2017 trat sie dem Gründungsteam der österreichischen Medien- und Rechercheplattform Addendum bei, wo sie das Ressort für Innenpolitik und das politische Feuilleton leitete. Ende 2017 verließ sie Addendum und wechselte zur Neuen Zürcher Zeitung, wo sie als Redakteurin und Auslandskorrespondentin im Berliner Büro tätig war und sich auf die Berichterstattung über deutsche Politik fokussierte. Seit 2021 ist Anna Schneider Chefreporterin bei der deutschen Tageszeitung Die Welt. Neben ihrer journalistischen Tätigkeit hat sie auch ein Buch veröffentlicht. Und das mit dem Titel »Freiheit beginnt beim Ich – Liebeserklärung an den Liberalismus«. Und damit, liebe Anna, sind wir eigentlich gleich direkt im Thema. Was ist denn eigentlich Freiheit für dich ganz persönlich?
Ja, das ist ja immer eine gute Frage, weil das, wie du sagst, jeder für sie ganz anders beantwortet. Aber ich würde mal in erster Linie sagen, dass Freiheit ist, meine eigenen Entscheidungen treffen zu können, grundsätzlich ohne, dass mir irgendwer anderer reinredet. Das klingt natürlich ganz groß, ist es auch, weil nicht alles im Leben kann man wirklich selbst und frei entscheiden. Aber das ist so quasi mal die Grundlinie, wovon ich ausgehen würde. Also dass man dem freien Menschen, also jedem einzelnen Individuum zutraut, dass er, sofern er erwachsen ist, mündig genug ist, seine eigenen Entscheidungen treffen zu können und auch die Verantwortung, die damit einhergeht. Also im weitesten Sinne, freies Leben ist frei sein.
Freies Leben ist frei sein. Wie spielt das jetzt in eine Gesellschaft hinein, wo es ja doch Gesetze und Regeln gibt?
Ja, am besten so wenig wie möglich, oder? Gesetze und Regeln. Das ist ja auch der Grund, warum wirkliche Freiheitsfreunde und Liberale im Herzen immer ein bisschen, wenn nicht gar Staatsfeinde, so zumindest doch Staatsskeptiker sind. Also jedes Gesetz und jedes Verbot und jede Regel, die den Handlungsspielraum des Einzelnen einschränkt, muss natürlich eine Rechtfertigung haben. Und ich habe ja nicht das Gefühl, dass wir jetzt, egal ob es Österreich oder Deutschland ist, in unbürokratischen Zeiten leben, in denen wir irgendwie zu wenige Regeln oder Verbote hätten. Und insofern ist die Debatte darum, wenn man mal zum Kern geht, eben was bedeutet frei sein, was bedeutet die Freiheit des Individuums, mal grundsätzlich damit anzufangen, dass also die Grundlage ist, je weniger Regeln und Verbote man hat, desto besser, weil nur insofern kann sich der Einzelne ja wirklich auch frei entfalten. Die wird ja oft gar nicht mehr geführt. Also man spricht ja eigentlich nur, was ist das nächste Gesetz oder die nächste Regel. So richtige Abschaffungen, auch wenn es manchmal Ideen gibt, so, weiß nicht, eins kommt und fünf gehen, das klingt immer sehr schön, aber es passiert nichts. Also diese ganz generelle Diskussion, die wird eigentlich gar nicht mehr geführt.
Ich würde gerne noch bei dem Begriff des Individuums bleiben. In der heutigen Zeit ist ja der Ruf nach Solidarität sehr, sehr laut. Also egal, ob es jetzt um Klimakrise oder Nahostkonflikt geht. Wie können da Individuum und Gesellschaft überhaupt noch gut interagieren?
Also das Problem bei dem Solidaritätsbegriff, der ja an sich ein sehr positiver ist, oder? Das ist ja ein Wert, der irgendwie anzeigt, dass man Empathie mit einer Gruppe oder einem anderen Menschen empfindet und sich mit dem eben solidarisch erklärt. Was es aber auch impliziert ist, ist, dass man diesen Wert, der das ja ist, also diese Tugend, die das ist, nicht verordnen kann. Und es ist ja nicht erst seit diesen zwei Dingen, die du jetzt gerade aufgezählt hast, sondern schon vielmehr seit Corona so, dass diesen Begriff ganz viele Menschen nicht mehr hören können. Weil wenn es so weit kommt, dass Politiker quasi Solidarität anordnen, also wenn sie der Bevölkerung sagen, wir sind jetzt alle solidarisch, dann ist es ja im Grunde schon ein Befehl und man kann Solidarität nicht befehlen. Und so zieht sich dieser Begriff eben durch alle diese Themen, die du meintest, vom Klimaschutz bis jetzt Israelkrieg. Und das ist in gewisser Sicht sehr anmaßend, eben anderen Menschen zu sagen, mit wem man jetzt solidarisch sein hätte. Natürlich, wenn man auf Demonstrationen schaut oder so und da erklären sich Leute freiwillig solidarisch mit einer Gruppe, dann ist das ihre freie Entscheidung und das ist auch gut so. Aber wie gesagt, was daraus oft gemacht wird und welcher moralische Druck dann eben auch ausgeübt wird, weil es will ja niemand unsolidarisch sein, das wäre ja irgendwie asozial, das ist ungut, weil es irgendwie nicht gerade für Beruhigung in der Bevölkerung sorgt, wenn man das Gefühl hat, man wird zum Guten getragen oder geschoben oder gezwungen.
Die moralische Keule spürt man ja auch ab und an in der Klimadebatte. Die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat in ihrem Buch geschrieben, um dem Klimawandel Einhalt zu gebieten, dürfe nicht jedem Einzelnen überlassen werden, sich bei alltäglichen Handlungen entweder für oder gegen die Zukunft zu entscheiden. Heißt das sinngemäß, man sollte den Menschen tatsächlich vorgeben, wie sie zu leben haben?
Ja, also Luisa Neubauer, ich finde das ja fantastisch. Das ist ja für mich die Ausgeburt grünen Lebens. Also wenn man irgendwie den Plan verstanden hat, wie es geht mit der Klimagerechtigkeit, dann erklärt man es allen anderen, aber nicht irgendwie auf freiwilliger Ebene, sondern was sie einfach zu tun haben. Also ich finde das Menschenbild, das dahinter steht, halt ein ganz furchtbares. Das ist so paternalistisch, also zu sagen, man darf den Menschen nicht mehr ihre eigenen Entscheidungen treffen lassen, man muss sie ihnen vorgeben. Das ist einfach Staatswirtschaft eigentlich, wenn man es durchdenkt. Und das ist ja übrigens das andere, was in dem Buch auch drinnen steht, natürlich, dass wir irgendwann den ganz bösen Kapitalismus überwinden werden müssen, weil der führt uns alle ins Unheil, dass sie auf die Idee noch nicht gekommen ist, dass uns dieser böse Kapitalismus ein Leben in Freiheit ermöglicht, wie sonst eigentlich, glaube ich, kein anderes System ist. Steht auf einem anderen Blatt, aber ich träume auch nicht von Sozialismus. Also insofern trennt mich, glaube ich, ein bisschen zu viel von den Gehirnbindungen der Luisa Neubauer. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, nein, ich glaube natürlich nicht, dass es mehr Verbote braucht. Ich meine, wir kommen da sicher noch drauf zu sprechen, aber vielleicht, um das mal vorwegzunehmen, natürlich kann nicht jeder Einzelne alles dafür tun, damit der Klimawandel aufgehalten wird oder damit das Klima geschützt wird. Aber es muss, und dafür ist eben eigentlich, finde ich zumindest, Politik in diesem Rahmen da, die Rahmenbedingungen stimmen. Also es müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Sowohl die wirtschaftlichen als auch die gesellschaftlichen. Man kann nicht Menschen die ganze Zeit nur vor die Füße werfen, auf was sie alles zu verzichten haben und was sie jetzt für Heizungen einbauen müssen, egal ob sie es finanziell irgendwie gestemmt kriegen oder nicht, und dann erwarten, dass alle munter auf diesen Zug aufspringen. Also so funktioniert das nicht, weder psychologisch noch politisch. Und wenn man dann aber eben so träumt, dass der Staat einem einfach nur ansagt, was man zu tun hat, dann klingt das natürlich alles sehr einfach. Also es hat eine Mischung aus Angst mache, nämlich, oh mein Gott, morgen wird die Welt untergehen, und aber so können wir es lösen, indem du ab morgen kein Schnitzel mehr isst und keine 130 mehr auf der Autobahn fährst. Klingt natürlich, also ist natürlich eine super einfache Lösung, aber wie gesagt, ich würde diesen Weg ungern beschreiten, weil ich doch ein Freiheitsfreund bin.
Als Freiheitsfreundin bist du dann die Freundin der Anreize. Dieses Nudging, das ja manchmal mit den Anreizen verboten ist, ja nicht auch schon ein bisschen eine Art Drängen in die richtige Richtung? Oder kann man das als Freiheitsliebende noch akzeptieren?
Ah, ich finde Nudging auch ganz schlimm. Also meine Schmerzgrenze ist da relativ schnell erreicht, weil Nudging ist ja auch ein schöneres Wort für sanfter Zwang. Aber das widerspricht ja zum Beispiel nicht irgendwie auch gerade im Klimaschutz auf politisch liberale Maßnahmen zu setzen, wie eben Emissionshandel oder so, ja, also CO2-Preis, also Wirtschaftstreibende, die CO2 ausstoßen und und für diese Menge in gewissen Zahlen dann auch dafür zahlen müssen, finde ich total legitim, weil das ist ja nur ein marktwirtschaftliches Instrument. Das heißt, wer sich's leisten kann, kann mehr emittieren, und das ist fair. Wenn wir schon so Stichwort Klimagerechtigkeit und so sprechen. Ich finde das total in Ordnung, und so kann man es auch machen, ohne übrigens den Einzelnen dadurch auch über Gebühr zu belasten. Weil natürlich, wenn der CO2-Preis steigt auf gewisse Konsumgüter, wird es auch im Einzelhandel teurer. Aber ich glaube, dass Menschen ganz grundsätzlich mal, also würde mir mal behaupten zu sagen, dass die meisten für Klimaschutz sind. Und wenn dann in einzelnen Sparten manche Sachen ein bisschen teurer werden, glaube ich, das ist viel eher verkraftbar als so harte Einschnitte wie Verbote von gewissen Lebensmitteln oder eben, wie gesagt, Autos ist ja auch so ein gutes Beispiel einfach. Also so Sachen, wo sehr gerne drüber gelacht wird, wenn Menschen vom Land gerne Schnitzel essen und eben, wie gesagt, zwei Autos haben, weil sie es brauchen und als die großen Klimasünder hingestellt werden. Also denen das Leben zur Hölle zu machen, wie gesagt, überzeugt die nicht und wird am Ende das Klima auch nicht retten. Also ja, lange Rede, kurzer Sinn. Marktwirtschaft ist, glaube ich, da noch immer der beste Stichwortgeber.
Marktwirtschaft als Hebel anstatt von Verboten. Du hast dich auch einmal sehr kritisch zu dem VfGH-Urteil zum Thema Klimaziele in Deutschland geäußert. Da wird ja mehr oder minder im Urteil vorgegeben, um die Freiheiten der nächsten Generation zu schützen, hat man jetzt sozusagen strengere Klimaziele eingefordert. Aber erreicht das nicht genau das Gegenteil?
Ja, du, ganz ehrlich, ich war ein bisschen schockiert von diesem Urteil. Das war eben, da hat das Bundesverfassungsgericht das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung, der deutschen Bundesregierung gekippt. Und sie mussten dann irgendwie neue Berechnungen aufstellen, damit irgendwie klar ist, wie sie bis 2030 vorhaben, das Pariser Klimaschutzabkommen auch einhalten zu können. So. Und eben die Begründung war, wie du sagst, dass jetzt grundrechtlich festgeschrieben wurde, dass auch die Freiheit der zukünftigen Generationen ein schützenswertes Gut an sich ist. Dagegen ist ja mal grundsätzlich nichts einzuwenden, weil warum betreiben wir Klimaschutz? Damit die nachfolgenden Generationen vielleicht auch noch was von unserer schönen Erde haben. Alles okay. Aber grundrechtlich festzuschreiben, dass man schon auf die Freiheitsrechte in der Zukunft achten muss, finde ich deswegen sehr spannend, weil woher weiß denn das Bundesverfassungsgericht, was 2030 technologisch möglich ist? Also man kann doch nicht außerdem so tun, als wären die Freiheitsrechte, die wir jetzt haben, irgendwie so eine Art Vorratsgut. Weil damit könnte man ja auch begründen, so, um die Freiheitsrechte der Zukunft zu gewährleisten, müssen wir die Freiheitsrechte im Jetzt einschränken. Damit ist aber der Freiheitsbeschränkung im Hier und Jetzt Tür und Tor geöffnet. Und das kann ja irgendwie auch nicht dabei sein, letzter Schluss sein. Also halte ich das, gelinde gesagt, Wahnsinn ist jetzt übertrieben, aber für ein äußerst schwieriges Urteil. Und ich frage mich wirklich, in welche Glaskugeln da die Richter am Bundesverfassungsgericht geschaut haben, um da sowas zu beschließen. Also so geht's eigentlich nicht.
Das Thema Einschränkung der Freiheit ist ja nicht nur beim Klimaschutz ein Thema, schon auch in der Corona-Krise ist es immer wieder diskutiert worden. Manche ziehen mittlerweile Parallelen zwischen diesen beiden gesellschaftlichen Herausforderungen. Rechtfertigt der Klimanotstand de facto ähnliche Mechanismen wie in der Corona-Krise, wo ja unsere Freiheiten drastisch eingeschränkt wurden?
Ja, die Debatte war in Deutschland natürlich auch ganz groß. Inzwischen ist sie wenigstens ein bisschen abgeflacht, weil wir alle andere Sorgen haben. Aber das fängt ja schon beim Begriff an, Klimanotstand. Also überhaupt in der ganzen Klimadebatte, vor allem in der journalistischen Klimadebatte, wird ja mit Begriffen um sich geworfen, die ja die Apokalyptik nur so heraufbeschwören. Also da muss man ja irgendwann wirklich Angst kriegen, vor allem wenn man nicht im Thema drinnen ist. Und das prägt eben leider den Diskurs so stark, dass man kann gegen Angst nicht argumentieren. Und gegen diese Prognosen. Außer man ist wirklich eben so tief im Thema drinnen, dass man einfach sagen kann, na Freunde, so stimmt das nicht. Es gibt zum Beispiel einen fantastischen Kollegen, den Axel Bojanowski, der regelmäßig nur fantastische Artikel schreibt und ich lese eigentlich sehr gerne, was er macht. Und der widerlegt dann halt so Punkte wie diese ganze Kipppunkte-Theorie. So stimmt das wirklich? Woher kommt das? Und wer legt das fest und so? Und das macht aber sonst fast niemand. Das wird übernommen in den Diskurs. Ah, da ist der Kipppunkt und übermorgen werden wir alle sterben. Und das ist Wahnsinn. Ich kenne keine Diskussion, die so apokalyptisch und angstmacherisch verläuft wie die Klimadiskussion. Und unabhängig davon finde ich es eben ziemlich krass, zu versuchen, die Beschränkungen, unter denen wir während der Corona-Pandemie gelitten haben, einfach überzulappen auf die Klimakrise, weil wir sind uns, glaube ich, vor allem im Nachgang ziemlich einig, auch wenn man es damals nicht, vielleicht manchmal nicht besser wissen konnte, dass ganz viele Maßnahmen nicht nur hart autoritär, sondern hart übertrieben waren. Und jetzt noch immer zu sagen, ja, vielleicht wäre das eine gute Blaupause für die Klimakrise, was nicht, was das offenbart, außer ein eben sehr autoritäres Menschenbild oder Denkbild. Weil was würde das bedeuten? Wir machen Klima-Lockdowns. Mal abgesehen davon, dass das in Praxis, glaube ich, niemand mehr mitmachen würde. Weil, nochmal, Corona hat hier niemand vergessen. Also von wegen Bevölkerung mitnehmen und so, könnte man dann eh vergessen. Aber nochmal, das wäre ja einfach ein kompletter Wandel unseres Gesellschafts- und Politiksystems, wenn wir solche Ausnahmezustände umsetzen würden. Mal ganz abgesehen davon, dass sie der ganze Rest der Welt vermutlich auf den Kopf greifen würde, dass wir, so die reichsten westlichen Staaten, in die absolute Panik verfallen, Klimanotstand ausrufen, auf all unsere Freiheiten verzichten und damit halt leider auch nicht das Klima retten, weil wir nicht einmal die Hauptemittenten sind. Also diese Vorstellung hinkt einfach vorne und hinten. Und ich frage mich, wie das jetzt ernsthaft guten Gewissens noch von irgendjemandem vorgebracht werden kann.
Klimaschutz braucht dementsprechend mehr Eigenverantwortung, aber wie könnte man die da eigentlich fördern?
Das ist eben immer eine gute Frage, die wird ja auch heiß diskutiert und zu Recht. Das habe ich eben vorher gemeint, wie ich gesagt habe, freilich kann der Einzelne nicht für sich alleine das Klima schützen. Also das ist so das Limit des Einzelnen, dass sich aber nur daraus ergibt, dass unsere Welt zu groß und wir zu viele Menschen sind. Das heißt, sogar wenn ich jetzt komplett klimaneutral leben würde, hat das ja noch nichts mit meinem Nachbarn zu tun oder mit allen anderen Menschen in Afrika oder sonst wo. Trotzdem gilt natürlich in Eigenverantwortung, klimaverantwortlich zu leben, dass ich mir natürlich selbst überlegen kann, was kann ich wo wie machen. Aber nochmal, die meisten Entscheidungen, die ich treffen kann, ob das jetzt Konsum, Fortbewegung, ja, das sind eigentlich die zwei wichtigsten Dinge sind, bin ich ja leider darauf angewiesen irgendwie, was mir auch zur Verfügung steht. Und das wären wir wieder bei den politischen, vor allem politischen Rahmenbedingungen. Und da kann man eigentlich als Einzelner ja nur das tun, was man wirklich kann, und zwar am besten die Partei wählen, die nicht sich nach dem Klimaautoritarismus sehen, sondern die vielleicht irgendwie gute Angebote macht, wo man das Gefühl hat, so, wir werden alle ein bisschen bluten müssen fürs Klima, ist aber in Ordnung, weil davon haben wir ja schließlich etwas, aber wir werden nicht so drunter leiden, dass wir vor allem unseren Wohlstand einbüßen und irgendwie die Deindustrialisierung vorantreiben. Also da, glaube ich, liegt es echt daran, die politischen Rahmenbedingungen entsprechend auszuformulieren, was ja leider, oder was heißt leider, nicht leider, aber für Österreich und Deutschland ja auch die EU zum Beispiel maßgeblich mitträgt. Also da kann man gar nicht so sehr auf die Eigenverantwortung des Einzelnen pochen, wie gern ich es auch wollen würde. Aber was die Rahmenbedingungen, jetzt habe ich es schon dreimal gesagt, angeht, muss man sich halt einfach für die entscheiden, wo man glaubt, dass sie es am freiheitlichsten und trotzdem besten lösen. Und da sind, glaube ich, die, die erstens nicht ideologisch verstrahlt in die Debatte gehen, die intelligentesten, weil es hängt ja schon auch sehr mit Freiheit zusammen, wie wir Innovation und Fortschritt denken. Wie entsteht denn Innovation und Fortschritt? Na, auf jeden Fall nicht durch Menschen, die aufgrund von Sozialismus in die Armut gestürzt werden und die irgendwie nicht einmal die Freiheit haben, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Also die Kreativität und das, wovon ja die Menschen irgendwie abhängt, also dass wir uns technisch weiterentwickeln, bedarf ja natürlich auch einer gewissen ganz grundlegenden Freiheit der Weiterentwicklung. Und deswegen ist, glaube ich, die Investition in Innovation und Technik das A und O, auch was dieses Thema angeht. Eigentlich was die meisten Zukunftsthemen angeht, aber da ganz besonders.
Das war jetzt ein bisschen ein Plädoyer auch für die Technologieoffenheit. Hast du manchmal das Gefühl in der Beobachtung, dass auch die Wissenschaft mittlerweile in ihrer Freiheit etwas eingeschränkt ist, dass die Finanzierung halt nur mehr für ideologisch gewünschte Projekte zur Verfügung steht?
Ja, vor allem im Bereich Klima, ich meine, das darf man in Österreich gar nicht laut sagen. Ich bin noch mit Stopp Temmel in Big Girl im Kindergarten aufgewachsen. Aber in Deutschland, wie wir alle wissen, ist ja auch der Atomausstieg vollzogen worden, was sich rückblickend als ein Wahnsinn erweist, also ein kompletter Schuss in den Ofen, weil rund um Deutschland irgendwie Atomkraftwerke gebaut werden, wir auch natürlich Atomstrom importieren, aber ihn bitte nicht selbst produzieren wollen. Wobei, also man kann bei allen, ich bin überhaupt kein Atomexperte, aber wenn ich mir so anhöre, was da intelligente Menschen dazu sagen, bei aller Gefährlichkeit, glaube ich, kann man das Risiko inzwischen schon sehr gut handeln und das ist halt wirklich eine sehr klimafreundliche Technologie. Aber wie gesagt, in Österreich ist diese Debatte, kann man das fast gar nicht aufmachen. Aber das wäre halt mal ideologiefrei an ein Thema herangehen. Und die Grünen sind da halt leider nicht ideologiebefreit zum Beispiel und die sind ja auch in Deutschland in der Regierung. Und das macht die Sache halt eben nicht gerade einfacher. Ich fürchte halt, dass wir allein mit Wind und Sonne, so wie mit Luft und Liebe, nicht unsere Energieprobleme besiegen werden. Und da stellt sich die Frage, also da werden auch regelmäßig Stimmen laut, ob man sich das nicht vielleicht nochmal überlegen wollen würde, aber der Zug ist zumindest momentan gerade ein bisschen abgefahren. Also ja, es ist komplett so, wie du sagst, Ideologie schadet ja eigentlich sowieso immer in der Wissenschaft und das ist bei der Klimawissenschaft und bei Energiewissenschaft exakt dasselbe.
Ich möchte jetzt gern noch einmal auf den Begriff der Freiheit zurückzukommen. Du hast einmal in einem Interview gesagt, Freiheit ist nur was für Mutige. Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind vielleicht schon eine gewisse Gesellschaft von Feiglingen und die sich auch diesen Nanny-Staat bis zu einem gewissen Grad herbeiwünscht.
Ja, genau. Ich habe das auch aufgeschrieben. Freiheit ist nichts für Feiglinge. Und das klingt viel böser, als es ist, weil der Punkt ist ja, wenn man sich dafür entscheidet, irgendwie, oder wenn man frei leben will und eben, wie vorher gesagt, ob es seine eigenen Entscheidungen trifft, dann muss man natürlich auch die Verantwortung tragen, die damit einhergeht. Man kann sich nicht auf den anderen ausreden, weil man ja eben nur Befehle befolgt hat oder sich schon eingereiht hat. Man muss dann wirklich auch damit leben, was man macht. Das ist natürlich die Kehrseite, wenn man es so nennen will, der Freiheit. Deswegen braucht es einen gewissen Mut oder es ist zumindest eben nichts für Feiglinge, weil man sich das schon auch trauen muss. Es kann ja auch immer schlecht ausgehen. weil das Risiko des eigenen Handelns, wissen Unternehmer natürlich am besten, trägt man schließlich auch. Das meine ich mit, ist was für Mutige, eher nicht für Feiglinge. Und ja, der sogenannte Nanny-Staat, in dem wir ja, glaube ich, eh leben, also ich lebe in Deutschland, ich glaube, ich lebe in einem Nanny-Staat, da finde ich das ultimative Problem, je mehr Regelungen es gibt und je mehr der Staat dafür sorgt, dass der Bürger gepampert ist und er sich um nichts mehr Sorgen machen muss und eigentlich alles geregelt ist, von der Wiege bis zur Bahre, desto weniger wird natürlich dieser Freiheitsmuskel trainiert. Also wenn du nie selbst was machen musst und wenn du dich selbst nicht kümmern musst und wenn du weißt, egal wie, ich falle immer in die warme Hand des Staates, dann verlernst du es natürlich auch. Also man wird ja quasi zum Staatsabhängigen trainiert in dieser Gesellschaft und Politik. Und das ist leider immer so schwer zu transportieren. Also wir kennen es in Österreich und in Deutschland. Die Liberalen werden ja oft, was das Soziale betrifft, die Sozialpolitik, so als die Asozialen hingestellt, weil sie grundsätzlich für niedrige Sozialausgaben sind, höheres Steuereintrittsalter, alle diese Dinge. Das klingt immer ganz furchtbar, menschenunfreundlich und die wollen ja irgendwie nur die Armen noch ärmer machen und die Reichen noch reicher. Aber das stimmt gar nicht. Es geht ja auch am Liberalen immer darum, dass jeder Mensch die gleichen Startchancen haben soll, aber dann halt mit, wenn es sein muss, einer staatlichen Anfederung geschubst wird, sondern jetzt sucht ein eigenes Glück. Natürlich argumentiert niemand gegen die Grundlinie einer sozialen Sicherheit, unter die niemand fallen soll. Aber wenn man diese Beiträge oder diese sozialen Polster einfach immer weiter erhöht, wächst natürlich auch die Anspruchshaltung. Und ich habe schon das Gefühl, dass wir inzwischen in einer Gegenwart leben, wo die Anspruchshaltung an den Staat so groß ist, dass er sie bald nicht mehr erfüllen kann. Und das schafft natürlich eine Unzufriedenheit, wenn man dann, wie es jetzt ja gerade in Deutschland geschehen ist, Budgets beschließt, die irgendwie verfassungswidrig sind und dann irgendwie super einsparen muss, dann gewissen Bevölkerungsgruppen die Subventionen, die sie bekommt, nicht mehr auszahlen kann und am Schluss sind alle sauer bzw. angeschmiert, weil die einen haben zu lange gegeben, ohne nachzudenken, die anderen haben zu lange die Hand aufgehalten und haben genommen, aber am Ende geht es sich halt nicht aus, weil der Staat sind ja dann doch irgendwie wir Steuerzahler, also geht es meistens nach hinten los.
Meinungsfreiheit ist ja auch so ein Schlagwort, das doch öfter mittlerweile, würde ich mal sagen, durchaus gefährdet ist, auch durch die Tendenzen der Identitätspolitik. Wie siehst du das? Geht das in eine richtige Richtung oder sollten wir da sehr wachsam sein als Gesellschaft?
Ja, na, auf jeden Fall. Also die Leute ist zu pauschal, aber viele verstehen oft nicht, dass die Meinungsfreiheit das ultimative Freiheitsgut ist, weil wenn man Dinge nicht mehr benennen kann, dann kann man ja irgendwie auch die Realität nicht beschreiben. Insofern habe ich sogar immer meine Probleme mit, zum Beispiel sogenannten Hass im Netz-Gesetzen. Das klingt auch mal ganz gut. Wir wollen alle keinen Hass im Netz. Beschimpfungen etc. Ich kann ja ein Lied davon singen, was ich davon abbekomme. Aber das Problem dahinter ist ja immer, irgendjemand muss ja bestimmen, was ist denn jetzt Hass und wer zieht da die Grenze? Und bevor ich den anderen irgendwie bestimmen lasse, wo für ihn Hass beginnt und was dann schon um das Verbot fällt, würde ich für mich immer sagen, da halte ich das lieber aus, weil gut, wenn mir wildfremde Menschen beschimpfen, ist mir das sowieso einerlei. Aber du weißt, was ich meine. Also dieses, sobald man anfängt, im Namen des Guten irgendwie die Meinungsfreiheit einzuschränken, vergisst man zwei Dinge. Erstens, dass das sehr schnell gegen einen selbst gehen kann und dass man dann selbst irgendwie mundtot gemacht wird. Und zweitens, dass wenn man eben Dinge nicht mehr aussprechen kann, man ja die Realität nicht mehr abbilden kann. Also wenn ich zum Beispiel nicht mehr sehe, wie Extremrechte sprechen oder was sie im Internet von sich geben, kann ich irgendwie auch schwer damit anfangen, mich damit auseinanderzusetzen oder so. Abgesehen davon, dass das Verbieten von Sprache ja nicht zum Verbot von Gedanken führen kann, Gott sei Dank, und natürlich nicht. Also das ist immer die reine Symptombekämpfung. Ich bin wirklich Meinungsfreiheits-Ultra. Ich finde, es muss immer alles gesagt und gesehen werden können, weil man kann sich die Welt nicht malen, wie man sie gerne hätte. Man muss nicht alles aushalten, aber dafür gibt es Strafgesetze. Und ich finde, insofern reicht es auch. Also ja, freilich ist die Meinungsfreiheit gefährdet, wenn immer mehr Menschen auch wegen der Verletzung sogenannter politisch korrekter Vorschriften als Rassisten oder Transfeinde oder irgendwie Antifeministen oder so geframed werden, obwohl sie biologische Fakten aussprechen zum Beispiel. Also wenn ich jetzt sage, Frauen haben keinen Penis, dann kann ich mir sicher sein, auf Twitter wäre schon wieder ein kleiner Shitstorm im Gange, weil wie kannst du nur das und das und das. Das sind so Dinge, das muss möglich sein. Und da sind wir ja eigentlich wieder schon bei Ideologiefreiheit, bei Ideologien und so weiter. auch hier, Ideologien beschränken ja nicht nur die Wissenschaftsfreiheit, sondern in diesem Sinne auch die Meinungsfreiheit. Und da ist unsere Debatte viel zu, ja, gefühlig auch geworden. Also ich kann auch hart austeilen, ich stecke auch hart ein, aber man muss ja trotzdem miteinander sprechen können. Also dieses, ich spreche auch nicht mit dir, weil dann gebe ich dir eine Bühne und so, davon halte ich alles nichts. Ich bin da, ja, wie gesagt, Meinungsfreiheitsultra.
Ideologische Scheuklappen führen ja auch oft zur starken Polarisierung. In der Klimadebatte hat man das Gefühl, man hat es entweder mit Klimaaktivisten oder Klimaleugnern zu tun. In der Mitte findet man fast nichts mehr. Hindert dieses Einteilen in die Schubladen oder dieses Radikale eigentlich, uns weiterzuentwickeln?
Klar, also Schubladeneinteilungen finde ich ja immer schwierig, aber das liegt eben auch daran, dass ich lieber irgendwie Menschen als Individuum betrachte als Gruppe, weil das irgendwie ja unserem Wesen wesentlich mehr entspricht. Aber ich finde, du hast schon völlig recht, die Polarisierung ist natürlich da, vor allem gerade bei diesem Thema, aber es tut mir dann immer ein bisschen leid, ich will ja niemandem die Schuld in die Schuhe schieben, aber nochmal, wenn man als Fridays for Future oder diese ganzen Gruppen, die ja an sich solide Anliegen haben, natürlich, nochmal, aber oft in eine Richtung wandern, wo sie eben an gar nichts anderes mehr denken, also nicht an Wirtschaft, Wohlstand, ob das sozialverträglich ist oder nicht, sondern einfach nur in diese Richtung laufen und das wollen, und wer nicht mitgeht, der ist von gestern und der kann zu Hause bleiben. Das ist schon eben ein bisschen hausgemacht, diese ganze Diskussion. Das ist auch ein bisschen ähnlich wie bei Corona. Rückblickend können Leute sagen, ich habe mich nicht impfen lassen und niemand würde mir den Kopf abschlagen. Ich hätte es während der Pandemie, hätten sich wahrscheinlich viele nicht getraut. Und beim Klimawandel ist es ähnlich. Wenn Menschen irgendwie nur ein bisschen Zweifel anbringen auf dem Weg, den manche so gehen wollen, sind sie halt eigentlich ziemlich schnell raus aus dem Diskurs. Also wenn man nicht den ganzen Degrowth und wir müssen unsere Wirtschaft schrumpfen und aus dem Kapitalismus aussteigen Pfad folgen möchte, ist man halt ziemlich schnell ein Klimaleugner. Ich glaube, ich war sicher auch schon mal ein Klimaleugner. Aber ich glaube, dafür reicht es übrigens auch schon, Luise Neubauer zu kritisieren. Ja, also es ist sehr einfach, aber wie gesagt, finde ich auch hausgemacht. Und deswegen auch da, leider wird auf den Mittelweg, den du da ansprichst, der findet eben ganz, ganz wenig Gehör, oder? Also den Menschen einfach zu erklären, so Freunde, der Markt oder die Marktwirtschaft und der Kapitalismus hat uns in den vergangenen 50 Jahren das und das und das gebracht. Wenn wir jetzt auf den Klimawandel schauen, könnte er uns mit dem und dem und dem das und das und das bringen. Ich glaube, die wenigsten Menschen wissen das überhaupt oder verstehen das, obwohl sowas wie der Emissionszertifikatehandel gar nicht so schwer ist eigentlich, also zu erklären zumindest. Und dass das auch möglich wäre, ohne den Einzelnen zu viel zu belasten. Aber das stimmt, auch in dieser Debatte, wie leider so oft, kommen meistens die Lautesten irgendwie zum Tragen. Und das bringt leider beiden Seiten gar nichts.
Manchmal habe ich das Gefühl in der Debatte, dass die Lautesten nicht nur an den Rändern sind, sondern dass auch in den Medien sehr laute Stimmen sind, die aber sozusagen auch da vielleicht nicht mehr der Journalismus ganz frei in seiner Klimaberichterstattung ist. Also in Österreich zum Beispiel gibt es ja einen eigenen Kodex für die Klimaberichterstattung, wo quasi schon vorgegeben wird, dass die Erderwärmung als Erderhitzung zu benennen ist. Glaubst du, ist der Journalismus auch gefährdet in seiner freien Berichterstattung?
Ja, gerade im Klimajournalismus, ich finde ein schöneres Wort ist schon Aktivisten. Weil wenn ich mir so einige Kollegen anschaue, die, wie du sagst, schon mit den Begrifflichkeiten so umgehen, dass es eben mit Journalismus nichts mehr zu tun hat, sondern du merkst die Agenda dahinter, weil solche Wörter würdest du als objektiver Journalist nicht verwenden. Und da muss man ja trennen. Wenn man einen Meinungsbeitrag schreibt, dann kann man bitte jedes Wort verwenden, das man möchte und jede Überspitzung so. Aber wenn berichtet wird, also einfach nur Nachrichten wiedergegeben, dann sollte man halt trotzdem am Boden der Tatsachen bleiben und keine alarmistischen Wörter verwenden. Und in Deutschland gibt es in Österreich sicher auch schon, aber ich weiß es nicht, so Bewegungen, die dem konstruktiven Journalismus frönen, wo ich mich immer frage, das ist ein Unwort, weil Journalismus ist ja insofern nicht konstruktiv, als er irgendwie Lösungen anbietet. Aber diese Menschen wollen das. Und gerade im Bereich des Klimaschutzes, also die wollen irgendwie, dass man positive Beispiele berichtet und dann auch gleich dazu schreibt, was man da selbst so alles tun kann. Ja, aber Freunde, das ist kein Journalismus, das ist Aktivismus. Also einfach bei der Wahrheit bleiben. Diese Menschen sollen bitte ihren Lebensunterhalt verdienen, womit sie wollen. Aber man muss sie dann schon ehrlich machen, finde ich. Und das ist in Deutschland, ich meine, wie gesagt, die vergangenen oder das vergangene Jahr vielleicht hat uns, wie wir wissen, oder ist schon ein bisschen mehr als ein Jahr jetzt, mit den ganzen Kriegen, die uns beschäftigen und so weiter, ein bisschen davon abgebracht, aber davor, vor Corona und während Corona, war das ja wirklich Riesenthema und da war eigentlich Klima noch das Ding und da haben sie schon große Teile des Journalismus hart blamiert.
Wir haben ja im Vorbeigespräch gesagt, wir führen einen Podcast über Klimaschutz. Du hast gesagt, dein Kernthema ist Freiheit. Die zwei Abschlussfragen kriegen aber alle unsere Gäste. Daher die Frage auch an dich. Wenn du jetzt einen Appell an Verantwortungsträger richten könntest im Bereich Klimaschutz, was wäre die wichtigste Maßnahme aus deiner Sicht?
Das wäre tatsächlich ein ideologiefreies Herangehen an Möglichkeiten, die dafür sorgen, dass Klimawandel nicht nur auf der politischen und wirtschaftlichen Ebene effektiv ist, sondern auch dem Einzelnen vermittelbar, ohne paternalistisch oder bevormundend zu werden.
Was macht Anna Schneider persönlich, um auf die Umwelt und das Klima zu schauen?
Also, ich habe kein Kind, kein Auto und ich esse sehr wenig Fleisch. Ich meine, letztere beide Dinge tue ich ja sehr gern, aber ich mache es trotzdem eigentlich selten. Also ich glaube, mein CO2-Fußabdruck ist ziemlich klein, außer ich fliege zu oft nach Wien. Das ist meine größte Sünde. Aber ansonsten finde ich das eigentlich okay. Mein Konsumverhalten ist, glaube ich, einigermaßen vorzeigbar.
Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Es war ein sehr spannendes und breites Gespräch über die Freiheit, auch die Auswirkungen auf das Thema Klimaschutz. Ich habe das Plädoyer für die Marktwirtschaft gehört, einfach auch als ein Mittel, um das Klima effektiv zu schützen und trotzdem die Freiheit des Einzelnen zu gewähren. Vielen Dank, dass du dir für Ökologisch Zeit genommen hast.
Sehr gerne, war ein Spaß.
Wenn euch diese Folge von Ökologisch gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
Wenn dir die Folge gefallen hat, findest du mehr Informationen auf unserer Website unter oecolution.at oder auf unseren Social-Media-Kanälen.
Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.